SWR 2 Leben.
Dieses Klatschen, das ist ja ganz süß. Ich finde das ganz lieb von den Leuten. Es hat aber auch schon wieder abgenommen. Und das ist so ein kurzfristiger Hype. Mich erinnert das immer so ein bisschen an 9/11. Da wurden die Feuerwehren auch wahnsinnig beklatscht. Und ja, und dann war aber auch gut. Dann hat man seinen Respekt gezollt.
Ich finde, dieses Klatschen ist ein Hinweis auf den Gemeinschaftssinn. Man merkt so, dass die Gesellschaft sich Gedanken macht aktuell, wie wichtig dieser Berufsstand einfach auch ist, Ärzte, Pflegekräfte, also alle Menschen, die am Gesundheitssystem beteiligt sind. Dass die Leute ganz speziell vielleicht auch selbst persönlich beteiligt sind und sich nochmal anders Gedanken dazu machen, was so los ist auf der Welt und wie notwendig es ist, dass wir uns gegenseitig helfen und es diese Berufe gibt.
Also ich finde es schön, dass die Bevölkerung sich bewusst ist und honorieren möchte, dass das Gesundheitssystem mit allen Beteiligten eine gute Arbeit macht. Ich finde es schön, dass die Bevölkerung sich das so ein bisschen bewusst geworden ist. Was die Nachhaltigkeit dieses Klatschens bringt, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit warten.
Fünf Uhr morgens, sie schleppt sich zum Bus. Sie fühlt sich krank, doch sie weiß genau, sie muss. Sie ist Krankenschwester auf der Intensivstation. Und die Patienten warten schon.
Ich bin Bianca Windischmann. Ich bin momentan pflegerische Leitung einer interdisziplinären Intensivstation. Habe die Ausbildung zur Fachkrankenschwester für Intensiv und Anästhesie. Habe 1984, also ganz lang her, das Examen gemacht. Und arbeite jetzt im Klinikum Mittelbaden im Standort Baden-Baden.
Oft weiß sie selbst nicht, wie sie es schafft. Ihr seid die wahren Helden, auch wenn euch niemand applaudiert. Ihr seid die wahren Helden, weil ohne euch nichts funktioniert.
Ich habe unverändert eine Begeisterung für das Thema Intensivmedizin, weil ich wirklich fasziniert bin, wie komplex unser Körper funktioniert, wie viele Bausteine ineinander greifen. Das versuche ich auch immer unseren Schülern zu sagen, damit alles funktioniert wie so eine kleine Fabrik. Und wenn man ein kleines Teil herausnimmt, dann bricht dieses System manchmal zusammen und man wundert sich, dass das sein kann.
Psychisch kranke Patienten können sehr genau auf wunde Punkte treffen. Da haben die sehr feines Gespür und einen sehr feinen Blick für. Und auf den Punkten wird rumgehackt. Und da muss man dann auch versuchen, mit umzugehen. Und das gräbt Furchen in die Seele. Und dann kann man nur sagen, wohl dem, der Selbstvertrauen und Humor hat.
Es ist schon ein Job, in dem man befähigt sein sollte, ganz gut auf sich zu achten. Und wo es einen gesunden Ausgleich auch geben sollte zu der Arbeit. Weil es natürlich einen hohen Bedarf gibt, der oft nicht gedeckt ist, also Pflegekräfte häufig dazu angehalten sind, einzuspringen, Wochenenden mit abzudecken. Krankheitsfälle können nicht, wie bei jemandem, der im Büro sitzt, dann können die Arbeit nicht liegen bleiben bis zur nächsten Woche und man arbeitet es dann auf. Ne? Es muss immer jemand kommen, es muss ersetzt sein und das ist natürlich schon ein Druck, den dieser Job mit sich bringt.
Es ist nicht vergleichbar mit den Facharbeitern in der Industrie. Also die Facharbeiter in der Industrie verdienen deutlich mehr als wir in der Fachkrankenpflege. Und junge Menschen, die sind heute einfach, die sagen, meine Leistung, die soll auch vernünftig bezahlt werden.
Schlechte Bezahlung, Schichtarbeit, ständiger Zeitdruck, eine immer weiter zunehmende Bürokratisierung ihres Berufes. Trotz vielerlei Versprechen seitens der Politik in den letzten Jahren ist die Situation deutscher Pflegekräfte nach wie vor prekär. Der Krankenstand ist hoch. Der Druck, permanent Verantwortung für andere zu tragen, führt oft zum Burnout. Landesweit können mehr als 100.000 Vollzeitstellen nicht besetzt werden, weil gerade jüngere Leute die Ausbildung zum Kranken- und Gesundheitspfleger nicht attraktiv finden und weil viele examinierte Kräfte nach ein paar Jahren wegen der anstrengenden Arbeitsbedingungen ihren Beruf aufgeben oder zumindest in Teilzeit und fast immer frühzeitig in Rente gehen. Vor allem auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie waren Krankenpflegerinnen und Pfleger in besonderem Maße gefordert.
Sie werden dringender denn je gesucht. Pflegekräfte in Krankenhäusern.
Sie leisten Enormes für unser Land.
Sie werden als die Zukunft begrüßt. Die Krankenpflegeschülerin Jessica Marte aus Bad Kreuznach gehört zu den rund 1000 Teilnehmern beim dritten Pflegetag.
Sie leben vor, was Solidarität heißt.
Bundesgesundheitsminister Spahn plant, den Kliniken konkrete Vorgaben für das Pflegepersonal zu machen. Ziel sei es, die Qualität der Versorgung zu verbessern, berichtet die Berliner Zeitung.
Dafür danke ich Ihnen aus tiefstem Herzen.
Ministerpräsidentin Dreyer will sich für bessere Verträge bei den Pflegeberufen einsetzen und betont, dass die Pflege einen höheren Stellenwert bekommen habe.
Und ich würde mir wünschen, dass wir alle uns auch nach der Krise daran erinnern, was Sie für diese Gesellschaft tun.
Es war extrem herausfordernd für mein Team. Sie haben nie auf die Stunden geschaut. Sie waren immer bereit, noch mal einen Tag mehr zu arbeiten. Und wir haben so viel Therapieerfolge gehabt. Also da kommt jetzt sogar ein bisschen Rührung in meine Stimme, weil ich wirklich so begeistert war von meinem gesamten Team. Die psychischen und physischen Anforderungen, das ist ziemlich komplex. Physisch, ich denke, das kriegen viele Mitmenschen jetzt auch mit, was es heißt, so einen ganzen Tag so eine Maske zu tragen. Je nachdem, was für einen Maskentyp man trägt, merkt man ja schon, dass das ganz schön belastend ist und die Atmung deutlich schwieriger wird. Man auch so ins Schwitzen kommt. Und die Mitarbeiter hatten ja nicht nur Masken auf, sondern sie hatten auch den Volloverall an, sie hatten Visier an. Und damit den ganzen Tag zu arbeiten, das ist eine unheimlich physische belastende Tätigkeit. Bei uns sind auch einige verstorben. Aber mehr als 2/3 unserer Patienten haben es überlebt. Wir hatten nur für mein Empfinden einen geringen Todesfallrate. Was natürlich dem Team auch gut getan hat, ne? Dass wir nicht dieses massenhafte Sterben, was so der Zuschauer aus dem Fernsehen kennt oder aus den Medien überhaupt, das war schon sehr angenehm für uns, dass wir wirklich das Gefühl hatten, ja, wir machen es richtig und wir bringen die Patienten vorwärts. Da wir ja eine interdisziplinäre Intensivstation eigentlich sind, also das gesamte Krankheitsspektrum behandeln, hat sich das schon verändert, weil alle Patienten hatten das Gleiche. Alle Patienten waren zu den Hochzeiten beatmet, lagen zwischen 16 und 20 Stunden auf dem Bauch, wurden dann alle regelmäßig rumgedreht und wieder zurückgedreht. War es schon was anderes? Ganz interessant war, dass manche es auch unglaublich interessant fanden. Also abgesehen von diesem Damoklesschwert Pandemie fachlich interessant fanden, was da so jeden Tag an neuen Informationen über das Krankheitsbild herausgekommen ist. Die psychische Belastung ist, glaube ich, jetzt erst, als es abgeflacht ist, diese Corona-Welle. Weil wir in der Zeit, als wir so viele Patienten hatten und man so vom Adrenalin getragen wird, da kommt man gar nicht dazu, sich Gedanken zu machen, wie belastet bin ich eigentlich. Erst jetzt so im Nachhinein. Wir hatten das große Glück, dass wir einen Psychologen beiseite gestellt bekommen haben.
Selten Lob, wenig Kohle, kein Glamour und kein Glanz. Doch das Herz am rechten Fleck und zwar voll und ganz. Ihr seid die wahren Helden, auch wenn euch niemand applaudiert. Ihr seid die wahren Helden, weil ohne euch nichts funktioniert.
Wir haben einige Patienten zurzeit, die sowohl intelligenzgemindert sind als auch hochaggressiv. Und die machen sich einen Spaß darum. Die halten sich einen Teufel an irgendwelche Abstände. Die bespucken Personal gezielt. Und hoffentlich hast du jetzt Corona. Also ich habe jetzt, sag ich mal, noch Glück, weil in unserer Klinik Gott sei Dank unter den Patienten noch keine Vorfälle waren. Es gibt andere Patienten, die sich freuen, dich zu sehen und wie eine Dampfwalze über dich herfallen. Und da ist nichts mehr mit Abstand. Da hat man die im Arm. Und da wird man mit Küsschen übersät. Der Kontakt in der Psychiatrie ist ein sehr viel engerer. Also auch körperlich engerer Kontakt. zu den Patienten. Man muss tröstend in den Arm nehmen oder man wird in den Arm genommen oder man kriegt mal ein paar oder man muss jemanden abwehren. Also das ist sehr viel direkter.
Ilse Moormann möchte ihren richtigen Namen nicht öffentlich machen. Die 58-jährige Krankenschwester befürchtet, dass sie Probleme bekommen könnte, wenn sie sich kritisch über ihre Arbeit und einige Maßnahmen in der Psychiatrie äußert. Zum Beispiel über die Konsequenzen des Anfang 2017 geänderten Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten.
Diese neue Gesetzgebung, die führt in der Akutpsychiatrie, in der ich nun mal arbeite, häufig zu einem absoluten Fiasko. Dazu muss man eigentlich wissen, dass ein hoher Prozentsatz unserer Patienten nicht krankheitseinsichtig ist. Und früher war das so, dass ein Patient, der mit einer Zwangseinweisung, also einem Psych-KG, zu uns gebracht wurde, weil er zum Beispiel andere Menschen bedroht hat oder tätlich geworden ist, weil er sich selbst verletzt hat oder drohte, sich umzubringen, oder der die Realität im Rahmen seiner psychischen Störung völlig verkannt hat, der wurde sofort medikamentös behandelt. Wenn man aber bedenkt, dass eine medikamentöse Behandlung bei einer Psychose zunächst die einzige Möglichkeit ist zu helfen, war der Zwang Mittel zur Genesung und somit auch für das Personal für uns vertretbar. Der hochaggressive oder der hochsuizidale Patient darf jetzt also nicht auf weiteres gegen seinen Willen medikamentös behandelt werden, wenn er zu uns kommt. Ausnahme ist ein gezielter Angriff oder auch ein versuchter Suizid. Dann ist eine einmalige Medikation oder und auch eine Fixierung zu rechtfertigen. Aber das muss von einem Oberarzt und von einem Richter genehmigt werden.
Gewalttätige Übergriffe auf akut psychiatrischen Stationen seien sichtlich gestiegen. Das Personal müsse immer wieder versuchen, den Patienten davon zu überzeugen, die Medikamente einzunehmen, die bei seiner Erkrankung notwendig wären.
Aber warum sollte der das machen? Wenn er sich doch absolut gesund fühlt, alles um ihn herum ist seltsam, vielleicht wollen wir ihm Böses. Warum sollte der eine Tablette von mir nehmen? Oder ein hochsozialer Patient, der sagt, ach Mensch, lass mich doch in Frieden, ich gehe nach Hause und bringe mich sowieso um. Und in solchen Fällen kann nur unter der Voraussetzung eines Gutachtens des behandelnden Arztes bei Gericht eine Zwangsmedikation beantragt werden. Dazu kommt dann nochmal ein Richter auf Station, der will sich dann selbst ein eigenes Bild machen, wobei man sich fragt, welches Studienfach hatte der jetzt gleich nochmal? Und das führt dazu, dass Patienten monatelang zum Beispiel in einer Daunenjacke bei Temperaturen von 30 Grad auf ihrem Bett sitzen und stinken, durch kein Wort zu irgendwelchen Handlungen zu bewegen sind. Dass Patienten monatelang in ihrem Zimmer mit Experimenten spielen, nackt rumliegen, die an Scheiben und Wände verteilen, die Exkremente essen. So. Und das wäre durch eine frühere Medikation komplett vermeidbar gewesen. Man kommt sich da ein bisschen vor wie so ein Holzscheit, man wird verheizt und wenn man durchgebrannt ist, dann kommt das nächste Holzscheit. Heute sind Krankenhäuser wie riesige Fabriken und Wertschätzung, die wird teils mit großen Worten auf Papier präsent. In Taten aber und Handlungen ist die oft nicht erkennbar.
Wir haben in Teilen die Problematik, dass Krankenhäuser bestimmte Leistungen nicht mehr anbieten können. Das bedeutet auch, dass der Rettungswagen manchmal an der Intensivstation vorbeifahren muss.
Dass wir alle uns auch nach der Krise daran erinnern.
Soll von 2020 an für jedes Krankenhaus das Verhältnis zwischen der Zahl der Pflegekräfte und den anfallenden Arbeiten errechnet und veröffentlicht werden.
Die Folgen des Personalmangels bekommen laut Deutscher Krankenhausgesellschaft zuerst die Patienten zu spüren.
Ich bin gewechselt in eine Privatklinik jetzt Anfang des Jahres. Ein wesentlich kleineres Haus, was deutlich familiärer in all seinen Strukturen ist. Und in der ersten Woche, nachdem ich dort angekommen bin, wurden mir persönlich durch unseren kaufmännischen Direktor Blumen überreicht. Als Dankbarkeit und als Willkommensgeschenk, als Wertschätzung sozusagen, dass ich als neues Teammitglied jetzt mit dabei bin. Und das hat mich natürlich total gefreut, ne? Habe ich vorher so noch nicht gemacht, die Erfahrung.
Angela Meufels ist 33 Jahre alt und hat in einer großen psychiatrischen Klinik in Nordrhein-Westfalen eine zweijährige Fachweiterbildung für psychiatrische Pflege mit Schwerpunkt Psychosomatik und Psychotherapie gemacht.
Ich wollte irgendwie in ein Feld, auch vor dem Hintergrund meiner Fachweiterbildung, was ein bisschen therapeutischer noch in der Grundarbeit ist. Und das habe ich damit auch erreicht. Also das ist wirklich ein großer Unterschied dieser Privatklinik. Denn man hat einfach ein viel, viel kleineres Haus. Und die Arbeit ist tatsächlich therapeutischer. Es gibt auch einen anderen Therapeutenschlüssel. Diese multiprofessionelle Begegnung mit dem Team ist durchaus häufiger der Fall. Man ist mehr im Austausch, man ist mehr im Kontakt mit den anderen Therapeuten und Ärzten, als das vorher der Fall war.
Einfach anfassen, wegzubiegen. Ja, nehmen Sie rein. Versuchen sich am Anfang noch ein wenig beweglich zu machen, indem Sie mit großen radfahrenden Bewegungen.
Eigentlich kenne ich es noch so aus der alten Klinik, dass häufig Wartelisten ohne Ende vom Case Management da lagen, wo die Leute Wochen bis Monate auf Plätze warten, weil eigentlich alles über die zentrale Aufnahme nur mit Krisen aufgefüllt wird, weil so ein hoher Bedarf da ist, die dann oft nach kurzer Zeit auch schon wieder gehen. Also man hat oft auch so wenig Behandlungserfolg. Und das ist jetzt ein bisschen anders und das stellt mich sehr zufrieden, muss ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil die therapeutischen Prozesse länger sind. Weil man sich nicht mehr nur mit krisenhaften, suizidalen Menschen, hochpsychotischen Menschen beschäftigt, sondern viel eher mit Menschen mit einer langjährigen Depression oder mit einem Burnout, die einfach ein bisschen tiefer gehend therapeutischer begleitet sind. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Und ja, man einfach mehr und besseren Austausch hat und selber eine größere Rolle spielt als in diesen großen Versorgungskliniken, wo stets das Telefon klingelt, alle 5 Minuten kann eine Aufnahme kommen. Das habe ich alles nicht mehr, diesen Druck. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich glaube, dass das ein Job ist, der sehr bereichernd sein kann, sehr viel Freude machen kann und auch ein Zugewinn ist. Und nicht nur krank macht. Also diese Teile gibt es eben auch. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste in so einem großen Unternehmen, wo es um Millionenbeträge geht, weiß ich nicht, hinterm Computer sitzen und das wäre alles nur so ein Kapitalding. Ich weiß nicht, das wäre so fern jeglicher Realität, ne? Weil zu Hause dann doch vielleicht die depressive Mutter sitzt oder die Oma doch so krank ist und irgendwie will man all dies nicht haben und will das weghaben, weil das lästig ist oder weil das unangenehm ist und weil man selber an so emotionale Grenzen gerät, die aber so menschlich und alltäglich sind. Und ich finde schön, dass ich mich damit beschäftige und das macht viel für mein Leben auch aus. Das bereichert mein Leben sehr, weil es einen realistischen Blick auch auf das eigene Leben gibt und auf das, was so Wert haben sollte. Ja.
Ja, das ist immer gut.
Ja, ja, der Wissen.
Was musste weichen? Diese idealisierte Vorstellung von dem stets dankbaren Patienten, der gut umsorgt ist mit viel Zeit und dieser holy Krankenschwester, die irgendwie da vor Ort ist und jemanden bettet und umgarnt und irgendwie wieder gesund macht. Das ist natürlich nicht so in der Praxis. Ne? Das ist das, was mir früher so lehrbuchmäßig irgendwie vor Augen war. Und ich habe mich so in diesem weißen Kasak gesehen als die Superhelferin. Das ist so ein bisschen gewichen, aber ich finde, das ist ja auch ein ganz erwachsener Gedanke eigentlich, ne? Heutzutage. Ich war ja auch sehr jung, als ich die Ausbildung begonnen habe.
Der Einsatz vieler Millionen, die im Gesundheitswesen jeden Tag tätig sind, hat uns bis hierhin gut durch diese Krise getragen. Sie haben unter erschwerten Bedingungen gepflegt, geheilt, behandelt.
Ich fände auch schön, wenn Herr Spahn sich nach der Corona-Krise an uns erinnern würde. Wir arbeiten zu unmöglichen Zeiten mit unsäglichen Stückelungen. Da arbeitet einer 7 Tage, hat einen Tag frei, arbeitet 4 Tage, hat 2 Tage frei, um die Personalknappheit auszugleichen. Aber wie soll denn ein höherer Personalschlüssel entstehen, wenn jeder, ich sehe das an unseren jungen Mitarbeitern, wenn jeder dann nach einem halben Jahr die Beine in die Hand nimmt und wegrennt. Weil das will er nicht. Nicht unter den Bedingungen, die gegeben sind und auch nicht für das Geld, das geboten wird. Da will er sich nicht aufopfern.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein leistungsstarkes, ein belastbares Gesundheitswesen ist ein Stabilitätsanker eines funktionierenden Staates. Und dieses Gesundheitswesen weiter zu stärken in dieser Lage Und ganz generell, das ist unser Ziel, auch unser Ziel mit diesem Gesetzentwurf.
Mein Wunsch an Herrn Spahn wäre, dass die Krankenhäuser nicht mehr selber Geld knapsen müssen, um überhaupt Angebote an Fortbildungen zu machen, sondern dass dies eben staatlich bezuschusst oder gänzlich finanziert ist sogar. Dass es ein Kontingent an Fortbildungen gibt, die natürlich in Bezug auf die jeweiligen Fachgebiete ausgewählt sind und die Mitarbeiter aber verpflichtend pro Jahr so und so viele Fortbildungen davon besuchen müssen und das auch nachweisen müssen, um einfach in den Krankenhäusern eine höhere Qualität zu sichern.
Der Applaus ist wichtig, die Anerkennung ist wichtig, aber auch die finanzielle Anerkennung ist wichtig und die stellen wir mit diesem Gesetz sicher.
Ja, ich denke, Herr Spahn, wir sollten als Gesellschaft darüber nachdenken, ob wir wirklich weiter unser Gesundheitssystem profitorientiert führen sollen oder ob wir es nicht schaffen, eine Qualitätsförderung in den Vordergrund zu stellen. Und meine große Befürchtung ist, dass bei den nächsten Tarifverhandlungen es heißen wird, der Staat muss erstmal wieder auf finanziell soliden Bereich kommen, bevor er Geld für die Krankenpflege zum Beispiel ausgibt.
Er gehört im Altenheim zum Pflegepersonal. Sein Tagesdienstplan ist hektisch und brutal. Doch so gut es geht, nimmt er sich für jeden Zeit und hält für alle ein Lächeln bereit.
Ich arbeite jetzt 40 Jahre in dem Beruf und ich hatte mal ein Messer am Hals. Ich bin gekniffen worden, ich bin geschlagen worden, ich bin bespuckt worden. Ja, das bleibt einfach nicht aus. Die Freude ist dann, wenn ich einen Patient erreiche, wenn ich mich um den kümmere, wenn ich den erreiche, wenn ich denke, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ich habe die richtigen Worte gefunden und das war gut und das hat ihm geholfen. Das ist die Freude.
Eine entscheidende Antriebsfeder ist der Kontakt zu Menschen. Das beeindruckt mich unverändert, selbst nach diesen vielen Jahren. Der Kontakt zu so vielen verschiedenen Menschen, der Vielfältigkeit unserer Menschheit. Nicht nur kulturell, alle Hierarchieformen, sämtliche Charaktere in ihrer Bestform und in ihrer schlechtesten Form. Das finde ich total spannend.
Das öffentliche Bild von dem Pflegeberuf ist oft ein so schlechtes, weil man immer nur hört, dass überall Personal fehlt und dass die Arbeit viel zu viel ist und dass man es nicht stemmen könne und so weiter. Ja, diese Fälle gibt es und das möchte ich überhaupt nicht bagatellisieren, ganz im Gegenteil. Da ist auch an vielen Stellen hoher Bedarf. Aber es gibt eben einfach trotzdem auch die Tatsache zu sagen, dass es ein Job ist, der sehr bereichern kann. Und ich möchte an dieser Stelle, glaube ich, ein bisschen Werbung machen für diesen Beruf. Und ich will an der Stelle sagen, er macht eben nicht nur krank, sondern auch ganz zufrieden. Und ich gehe auch sehr häufig mit einem Lächeln nach Hause.
Einen Schritt vorm Abgrund, am Ende ihrer Kraft. Oft weiß sie selbst nicht, wie sie es schafft. Ihr seid die